Okay, also, als ich letzten Freitag nach dem Fußballspiel mich hingesetzt habe und angefangen habe, das Thema für heute vorzubereiten, da war das ein sehr gutes Gefühl, weil ich wusste, dieses Wochenende kann man nicht mehr versauen. Deutschland macht sich die Hose vor Freude darüber, dass sie Weltmeister werden. Wetteraussichten top, morgen, also gestern, die CC-Party. Ich wusste, du kannst so schlecht predigen, wie du willst, sie werden trotzdem noch guter Laune sein danach. Und das ist ein sehr befreiendes Gefühl. Ich denke aber, dass bevor ich anfange, so ein paar, also wie ihr da oben noch sitzt, in der Ecke, ihr dürft da natürlich sitzen, aber hier vorne ist auch noch so vor diesem Licht, dingen sind noch locker 12 Plätze. Wo war ich? Achso, ein paar Erklärungen vorab sind, glaube ich, nötig. Ich könnte mir vorstellen, dass euch ein paar Fragen beschäftigen. Die erste Frage, warum schon wieder der Schlitter? Die zweite Frage, was hat King of Queens mit dem Thema zu tun? Und die dritte Frage, was war die dritte Frage? Um was geht es bei dem Thema überhaupt? Die dritte Frage wird euch wahrscheinlich nicht so sehr auf unter den Nägeln brennen, aber mir. Deswegen möchte ich zu diesen drei Fragen am Anfang etwas sagen. Also, warum schon wieder der Schmitter? Warum zum dritten Mal hintereinander? Der Schmitter hier am Predigen, normal gibt es auch andere. Was ist mit den Jungs los, die sonst auch mal dürfen? Gut, ich dachte einfach, es ist an der Zeit. Sie hatten alle ihre Chance. Das liegt einfach daran, dass dieser Cinemax-Brand unsere Termine durcheinander gewürfelt hatten und plötzlich konnten die Leute zu den Terminen nicht mehr, wo sie vorher die Themen zugesagt hatten und so. Und dann passiert es natürlich, dass die Hunde den beißen, der das Ganze nicht freiwillig tut, sondern quasi qua Amt nicht Nein sagen kann. Und deswegen war das praktisch eine Terminsache hier, dass es plötzlich so kam, dass ich jetzt dreimal hintereinander dran war. Das wird sich aber als in dieser Reihe jetzt wieder ändern. Nächstes Mal predigt dann der Thorsten. Die zweite Frage, was hat King of Queens eigentlich mit dieser Sache zu tun? Es geht in dieser Reihe um Liebe, hab dich lieb. Ne? Und ich liebe King of Queens. Und das ist schon der Zusammenhang. Natürlich, diese kleinen Ausschnitte, die wir jetzt jedes Mal am Anfang anstelle des Trailers zeigen werden, haben schon ein bisschen mit dem Thema des Tages dann zu tun. Immerhin, diese Szenen zeigen jedes Mal, wie das ist, wenn Leute, die zusammenleben, miteinander umgehen müssen, obwohl es nicht immer so leicht ist, dass sie sich lieb haben. Ich mag diese drei, Doug, Carrie und Arthur, eigentlich auch deswegen, weil das, was sie erleben, sagen wir mal, es ist übertrieben genug, als dass ich darüber lachen kann und weiß, okay, ganz so peinlich bin ich nicht. Aber es ist doch nicht so übertrieben, als dass man sich nicht mit ihnen identifizieren könnte und wüsste, ja, manchmal ist das Leben so oder so ähnlich. Und ich finde, man kann von King of Queens sogar etwas lernen. Man kann lernen, sie lieben sich, sie versuchen es jedenfalls immer wieder, aber einen anderen Menschen lieben ist manchmal eine echte Herausforderung. Und das zeigt jetzt der nächste Clip. Falls es so schön ist, haben wir noch einen dabei. Also ihr merkt, HDL, dieses Thema, wird kein nettes, seichtes, chilliges Leute, die Sommerpause kommt bald Thema, sondern das Thema Liebe, Liebe wirklich leben, nicht nur davon reden, sondern das wirklich leben, gerade mit denen, mit denen man zusammenleben muss vielleicht, aber auch mit denen, die mir im Alltag so über den Weg laufen, das ist ein echt herausforderndes Thema. Dieses Thema wird dir alles abverlangen. Und uns ist dieses Thema unheimlich wichtig. Und jetzt bin ich bei der dritten Frage, warum eigentlich dieses Thema? Uns ist dieses Thema wichtig, dieses Thema Liebe, weil wir wissen, in einer Kirche, in dieser Kirche hier im Kino, muss Liebe zu finden sein. Und zwar echte Liebe. So, und das ist eine Herausforderung für mich und für euch. Warum ist es eine Herausforderung? Weil wir wissen, wir alle können ziemlich anstrengende Leute sein. Also dein Sitznachbar wird vielleicht nie auf die Idee kommen, sich in deinem Waschbecken die Haare schwarz zu färben. Aber ich sag mal so, du kannst dir sicher sein, in ihm steckt ein kleiner Arthur. Und wenn er, der neben dir sitzt, Pech hat und dich näher kennenlernt, dann könnte es sein, dass er auch den Arthur in dir entdeckt. Also Menschen haben die Eigenart, dass sie einander auf den Geist gehen. Und jetzt sagt Jesus, liebe deinen Nächsten. Und uns ist wichtig, dass wir das ernst nehmen. Und nicht nur einfach sagen, okay, das ist ein Gebot, das sollen wir wohl, aber hey, die Realität sieht anders aus. So einfach ist es nicht. Darum wird das ein sehr herausforderndes Thema für euch und für uns. Aber uns ist wichtig, dass wir uns diese Herausforderung stellen. Weil, dass dieser Raum jetzt hier voll ist, dass unsere Kirche vielleicht bekannt ist für einen Gottesdienst, wo man gerne hinkommt und der irgendwie attraktiv ist und wo Leute immer mehr dazukommen und sagen wir, wo man gerne ist, das ist eine schöne Sache. Aber uns ist das zu wenig. Mein Traum ist, dass unsere Kirche dafür bekannt wird, dass es ein Ort ist, wo man Liebe erfahren kann. Das wäre mir wichtiger, als dass es ein Ort ist, wo irgendwie die Musik anders ist als sonst in der Kirche. Und ich meine jetzt nicht Gottesliebe nur. Ja, also da kannst du Gottesliebe erfahren oder etwas von ihr hören, sondern ich meine jetzt wirklich auch Liebe, die Menschen weitergeben, die hier sitzen. Deine Liebe, meine. Es gibt so einen ermutigenden Spruch, der heißt, Gott liebt dich und wir arbeiten noch daran. Das ist ein netter Spruch, der macht vielleicht auch ein bisschen Mut, aber es ist ein falscher Spruch. Wir wollen ihn nicht leben. Oder beziehungsweise wir wollen daran arbeiten, aber es soll sich dann auch ändern. Wenn Kirche kein Ort ist, wo Leute, die einsam sind, Freunde finden. Wenn Kirche kein Ort ist, wo Leute, die traurig sind, Trost finden. Oder wo Leute, die das Leben irgendwie geknickt hat, Ermutigung erleben. Oder die das Leben verletzt hat, Heilung erleben. Wenn die Kirche also kein Ort ist, nicht der Ort ist, wo man Liebe erlebt, dann ist auch der Rest, den wir hier machen, überflüssig. Deswegen ist uns das Thema so wichtig. Vielleicht klingt das jetzt alles ein bisschen negativ. Mir ist es wichtig, euch zu sagen, damit ihr wisst, wie hoch das Ding hängt. Und ich weiß, dass wir hinter den Ansprüchen immer zurückbleiben werden. Wir werden hier nie den Himmel auf Erden schaffen. Natürlich nicht. Wir sind nur Menschen. Aber ich wünsche mir, dass ihr den Wunsch habt, dass es besser wird. Und ich habe schon sehr, sehr viel Liebe in dieser Gemeinde erlebt. Und hier sitzen Leute, die könnten das auch sagen. Ich habe Liebe in dieser Gemeinde erlebt. Aber ich kenne mich auch selber. Und wenn ihr euch kennt, dann wisst ihr, wir könnten besser darin werden, Liebe zu leben. So, mein Wunsch ist, dass die nächsten 5 Wochen etwas verändern. In deinem, in meinem Umgang mit Menschen und in unserer Fähigkeit zu lieben. Und deswegen, ich bin auch noch nicht bei der Predigt, ich bin immer noch bei der Vorrede. Deswegen ist diese Predigtreihe auch mehr als eine Predigtreihe. Wir werden parallel zu den Predigten in den Mini-Churches diese Themen vertiefen. Also wir haben eine Reihe daneben, die heißt CC-Dynamik. Uns ist wichtig, dass wir, wenn wir in den Kleingruppen, in denen wir uns in der Woche treffen, dieses Thema vertiefen, dass wir wirklich eine Dynamik lostreten, die etwas verändert. Nicht nur sonntags hier sitzen und sich das anhören, sondern dann zusammen sich setzen und überlegen, hey, wie können wir das, was hat das mit unserem Leben zu tun und wie können wir das wirklich praktisch leben? Und wenn du noch in keiner MC bist und sagst, okay, dieses Thema interessiert mich aber, dann ist das eine Chance, einfach mal 4-mal in so eine Gruppe reinzuschauen, bis zur Sommerpause, dann ist die Sache vorbei. Und da das Thema für dich zu vertiefen, dann kannst du über die Sommerpause gut entscheiden. Sag mal, will ich da noch öfter hingehen oder lasse ich das bleiben? Okay, jetzt bin ich fertig mit der Vorrede, glaube ich. Okay, dafür wird das, was ich jetzt sage, ein bisschen kürzer als sonst. Heute werden wir die Grundlage legen für das, was Liebe ist. Es wird ein bisschen, ich muss euch warnen, es wird ein bisschen systematisch, theoretisch. Praktisch wird es dann vor allen Dingen in den nächsten Reihen, in den nächsten Predigten. Ja, heute wollen wir ein bisschen die Grundlage dafür legen, was Liebe ist, wie Gott liebt, wie wir lieben können. Okay, steigen wir ein. Erster Punkt, was uns im Kern fehlt. Ich glaube, dass ich diesen Punkt sehr kurz fassen kann, weil ich glaube, es ist keine große Kunst zu überlegen, was fehlt der Menschheit, unserer Gesellschaft, mir eigentlich im Kern. Oder was brauche ich im Kern als Wichtigstes, um überhaupt leben zu können? Es ist keine Kunst zu sehen, woran Menschen kaputt gehen, wenn sie kaputt gehen. Es ist der Mangel an Liebe. Und das jetzt zu beweisen, da könnte man irgendwelche Statistiken heranführen. Ich könnte irgendwie Beispiele von Leuten erzählen, die man kennenlernt und die vielleicht manchmal mit 40 riesige Probleme haben. Und wenn du sie kennenlernst, merkst du, ganz vieles davon liegt daran, dass sie mit 4 oder mit 14 nicht geliebt wurden. Und heute noch schlagen sie sich damit rum. Also man könnte jetzt ganz viele Sachen sagen, dass das wahr ist. Was uns im Kern fehlt, ist Liebe. Aber ich will das abkürzen. Wir wissen, wenn diese Welt, da, in der wir leben, wirklich stark darin wäre, zu lieben, wir würden sie nicht wiedererkennen. Wenn diese Welt darin stark wäre, zu lieben, wir würden sie nicht wiedererkennen. Die ganze Psychobranche, Therapeuten und alles, es gäbe nicht mehr viel zu tun für sie, nehme ich an. Scheidungsanwälte würden reihenweise auf der Straße sitzen und nach einer anderen Sache suchen. Die Polizei würde den Verkehr regeln. Und sonst nicht mehr viel zu tun haben. So könnte die Welt aussehen. Aber sie sieht nicht so aus. Ein Zitat von Heinrich Heine, er hat gesagt, was Prügel sind, weiß jeder. Was Liebe ist, hat noch niemand herausgefunden. Das ist unsere Welt. Aber ich glaube, Heine hat nicht wirklich recht, dass noch niemand herausgefunden hat, was Liebe ist. Ich glaube, man kann herausfinden, was Liebe ist. Und deswegen der zweite Punkt, was Gott im Kern ist. Meine Hoffnung, dass dieser Mangel an Liebe, den wir sehen, den wir manchmal sogar selber spüren, dass das nicht die letzte Realität in unserer Welt ist. Meine Hoffnung, dass echte Liebe lebbar und erlebbar ist, die liegt darin, dass Gott im Kern selber Liebe ist. Jetzt lese ich eine ganz krasse Bibelstelle vor, 1. Johannes 7, 4, Vers 7 bis 12. Und, ups, sie fällt mir auseinander. Aber ich glaube, diese Seite brauche ich nicht. Und es ist eine der Stellen über Liebe, wenn ich sie denn finde. 1. Johannes ist ganz hinten und kurz. Okay. Ihr Lieben, er spricht eine Gemeinde an, euch hier. Wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Dadurch ist Gottes Liebe unter uns offenbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte und durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leistet für unsere Schuld. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns, dann hat seine Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Bis dahin, glaube ich, ja. Ich finde, das ist ein absolut starker Text. Ich gehe nachher noch auf die einzelnen Dinge so ein bisschen ein. Jetzt ist mir nur der eine Satz hier drin wichtig. Gott ist Liebe. Also er sagt nicht, Gott ist lieb. Und er sagt auch nicht, eine seiner Wesenszüge ist, dass er liebt. Sondern Gott ist, wenn man ihn beschreiben will, Liebe. Im Kern Liebe. Und der Kern unseres Universums also ist Liebe. Und das, was diese Welt, was du und ich am dringendsten brauchen, dieser Mangel an Liebe, das ist da. Liebe ist da. Und sie ist sogar in einem überfließenden, übergroßen Maß da und vorhanden. Gottes Liebe. Und dann steht hier, außerhalb von Gott ist Liebe nicht zu finden. Jetzt fragst du dich vielleicht, wo liest er das denn? Das steht ja so nicht da, ne? Aber er behauptet, Johannes behauptet, wenn einer liebt, also wenn einer Liebe kennt, wenn einer Liebe hat, dann ist das ein sicheres Zeichen, der kennt Gott. Dieser Mensch kennt Gott. Wo Liebe ist, sagt er, ist immer Gott im Spiel. Ja, wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Das ist ein bisschen weiter hinten, Vers 16 steht es nicht da drin. Das Kapitel geht da nicht länger, aber er wiederholt sich so ein bisschen noch. Ne? Deswegen habe ich nur die ersten Verse genommen. Aber das finde ich sehr krass. Ich glaube, ich würde mich, wenn es hier nicht stände, nicht trauen, das so zu sagen. Wenn einer liebt, dann kennt er Gott. Und die Kehrseite ist genauso so krass. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Der kennt Gott in seinem tiefsten Wesen gar nicht, denn Gott ist Liebe. Darum ist uns das Ding so wichtig. Johannes legt dieses Thema unheimlich hoch. Wer liebt, kennt Gott. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Das heißt, eine Kirche, die keine Liebe geben kann, kennt Gott nicht. Ein Christ, der nicht in der Lage ist, Liebe zu verbreiten, der kennt Gott nicht. Das geht nicht so leicht runter. Aber gut, wir sind jetzt noch nicht so gleich bei uns, sondern bleiben wir mal dabei, bei diesem zentralen Satz, Gott ist Liebe. Und ich möchte diese Aussage noch ein bisschen vertiefen. Gott ist Liebe. Die Bibel sagt noch anders über Gott. Sie sagt, Gott ist gerecht, er ist weise, er ist mächtig. Gott kann zornig sein, sagt die Bibel auch. Aber da steht nie, Gott ist Gerechtigkeit, Gott ist Weisheit. Ja, diese Dinge werden beschrieben als Eigenschaften Gottes, die zum Zug kommen, mal mehr, mal weniger erleben wir Gott so. Aber nur von der Liebe, sagt Johannes, das ist Gott. Gott ist im Kern Liebe. Und alle seine Eigenschaften, alles was er tut, hat seinen Ursprung in seinem Kern, in der Liebe. Und selbst wenn Gott zornig ist, so beschreibt es die Bibel, dann ist der Ursprung seine Liebe. Das ist der Unterschied zwischen Gottes Zorn und unserem Zorn. Das ist bei uns sehr selten so, dass wir zornig werden, weil die Liebe uns so leidenschaftlich antreibt. Das ist bei Gott. Also, vielleicht findest du, das passt nicht, ein liebender Gott und ein zorniger Gott. Wir meinen nämlich, wenn Gott Liebe ist, ja, dann ist er lieb. Und zwar immer. Dann ist er freundlich, dann ist er gütig zu uns, nachsichtig, möglichst auch spendabel irgendwie. Er will uns ja nur das Beste geben. ich finde, dabei passiert uns einfach ein Fehler. Wir meinen, wir wüssten, was Liebe ist. Und wenn wir wissen, was Liebe ist, und wenn Gott sagt, er sei Liebe, nun, dann tragen wir unser Bild von Liebe in Gott rein und sagen, jetzt wissen wir, wie Gott ist. Und dann passt Zorn nicht so gut da rein. Der Fehler ist, wir sollten es eigentlich andersherum machen. Wenn Gott Liebe ist, dann müssen wir uns angucken, wie Gott ist, um herauszufinden, wie Liebe eigentlich ist. Und genau das möchte ich heute Morgen tun. Dass wir uns Gott anschauen, um herauszufinden, wie wahre Liebe eigentlich ist. Die Predigt hat heute Morgen die Überschrift, die drei Farben der Liebe. Und dahinter steckt ein Modell. Und ich weiß nicht, ob ihr Modelle mögt, ob ihr gerne in Modellen denkt. Vielleicht denkt ihr jetzt an Physik, das passt auch eigentlich ganz gut. Dieses Modell hilft, um Gottes Liebe zu verstehen. Aber ich möchte, dass ihr wisst, es ist nur ein Modell. Es ist eine Hilfe, um etwas zu verstehen, aber ein Modell ist nie etwas, was die Realität total und komplett abbildet. Das Modell ist nur das Modell. Und auch dieses Modell ist nur ein Modell. Ich glaube, dass Gott noch größer ist als dieses Modell. Aber es hilft uns, die Kernpunkte von Gottes Liebe zu verstehen. Deswegen stelle ich es euch vor. Und die nächsten zwei Punkte drehen sich um dieses Modell. Also der nächste Punkt heißt, Gott ist wie Licht. Die Bibel benutzt oft dieses Bild für Gott, um zu beschreiben, wie Gottes Wesen ist, wie seine Wirkung auf diese Welt ist. Da sagt sie, Gott ist Licht. Johannes sagt das im selben Brief nachher auch noch, Gott ist Licht. Ist Licht. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Oder er sagt, wir seien Kinder des Lichts. So, das heißt ja jetzt nicht, dass Gott aus Photonen besteht oder eine riesige Glühbirne ist oder sowas. Es ist ein Bild. Deswegen verstehe ich diese Aussage anders, Gott ist Licht, als Gott ist Liebe. Gott ist nicht wie Liebe. Gott ist Liebe. Aber Gott ist wie das Licht. Und dieses Bild vom Licht kann man gut aufdröseln, um die Liebe zu verstehen. Physiker wissen, weißes Licht besteht aus verschiedenen Spektralfarben. Man kann das durch ein Prisma, so eins da, aufbrechen, um die verschiedenen Farben des Lichts zu sehen. Wenn du einen Regenbogen siehst, siehst du eigentlich das Licht der Sonne, aufgespalten durch die vielen kleinen Wassertropfenprismen. Ne? So ist das so. Und das Bild vom Licht hilft, um Gottes Liebe zu verstehen, weil auch Gottes Liebe können wir, wenn wir die Bibel uns anschauen, gut in drei Farben aufteilen. Gottes Liebe hat sozusagen verschiedene Farben, nur drei. Spektralfarben gibt es meines Wissens mehr, aber bei der Liebe sind es nur drei. Und Menschen, die Gott erleben, die Gottes Liebe erleben, erleben manchmal unterschiedliche Farben dieser Liebe und beschreiben dann Gott auch unterschiedlich. Ich habe angekündigt, dass es ein bisschen theoretisch wird. Ne? Jetzt ist es genau da, der Punkt. Also haltet durch, denkt vielleicht ans Fußballspiel, wie schön das war und so. Oder nee, bleibt doch in Gedanken hier. Ich komme nämlich jetzt auch noch zu hebräischen Begriffen. Konnte ich nicht umschiffen. Ist einfach nötig, um dieses Modell zu verstehen. In den Psalmen, das ist ein Buch der Bibel, wo in Liedern Menschen Gott beschreiben und ihm danken für das, wie er ist und niederschreiben, wie sie Gott erlebt haben. In den Psalmen tauchen drei Begriffe immer wieder auf, die Gott beschreiben, manchmal im selben Vers, oft im selben Vers. Gerechtigkeit, Gnade und Wahrheit. So erleben Menschen Gott, als gerecht, als wahr und als gnädig. So, und Johannes hat gesagt, Gott ist Liebe. Und aus diesen drei Dingen und dieser einen Liebe hier kann man dieses kleine Modell basteln hier. Gottes Liebe in der Mitte drückt sich aus durch Gerechtigkeit, durch Gnade und durch Wahrheit. Und unser Fehler ist, dass wir oft Gottes Liebe genau in diesem blauen Feld sehen. Gott ist Gnade. Also wer liebt, der ist gnädig. Genau, das passt unheimlich gut. Ein liebender Gott ist gnädig. Wahrheit, ja, Gerechtigkeit, wir würden das nicht so direkt mit Liebe in Verbindung bringen. Wenn jemand also gerecht mit mir umgeht, dann ist es nicht immer so, dass ich mich geliebt fühle. Manchmal denke ich vielleicht eher, hey, wenn du mich lieben würdest, würdest du erstmal 5 Grad sein lassen. Oder wenn ich einen Pickel auf der Nase habe und er kommt zu mir und sagt mir die Wahrheit, dann fühle ich mich nicht so sehr geliebt. Also selten, dass ich dann denke, wow, der Mann, der muss mich mögen, dass er mir das jetzt so, ne? Trotzdem ist es fatal, wenn wir diese beiden Begriffe aus der Liebe, aus Gottes Liebe und aus der Liebe von uns zu anderen Menschen ausblenden. Die Sache wird unheimlich schief. Vor allem ist es fatal, dass wir diese Begriffe falsch füllen. Und deswegen stehen jetzt die hebräischen Worte da. Die hebräischen Worte, die mit diesen Begriffen übersetzt sind in die deutsche Bibel, das ist auch nicht falsch, aber diese Begriffe legen das Wort eigentlich auf eine Bedeutung fest, die im Hebräischen viel, viel breiter ist. Hebräisch ist die Sprache des Alten Testaments, die Sprache, in der Jesus dachte, in der die Schreiber des Alten Testaments gedacht haben, auch viele, die im Neuen Testament dann in Griechisch geschrieben haben, hatten als Muttersprache Hebräisch oder Aramäisch. Und deswegen müssen wir diese Worte auch ein bisschen verstehen, um zu wissen, was ist eigentlich wirklich gemeint. Ich fange mit dem oberen an. Tzedaka steht da. Gerechtigkeit ist Tzedaka. Aber Tzedaka ist nicht dasselbe wie Gerechtigkeit. Wir verstehen unter Gerechtigkeit eine objektive Fairness. Ein Richter hat objektiv fair zu sein. Liebe spielt ja nicht unbedingt die Rolle drin. Tzedaka meint natürlich auch objektive Fairness, aber sie meint vor allem auch so etwas wie Mitgefühl. Also Gottes Tzedaka ist eine Gerechtigkeit, die sich zu dem hingezogen fühlt, der ungerecht behandelt wird. So kann man natürlich in der Bibel schlechte Worte übersetzen, aber das wäre eigentlich richtig. Deswegen habe ich es darum hingeschrieben. Und eigentlich ist Gottes Gerechtigkeit mehr als mitfühlende Liebe. Es ist eine, die dann Partei für den anderen ergreift und aktiv wird, um daran etwas zu ändern. Also, Gerechtigkeit ist mitfühlende Liebe in Aktion. Und schon ist Gerechtigkeit etwas anderes. Also Jesus hat das zum Beispiel erlebt, als diese Ehebrecherin dazu ihm gebracht wird und die Leute sagen, hey, wenn du gerecht bist, dann führst du jetzt das Gesetz durch und sagst, wir dürfen sie steinigen. Jesu Gerechtigkeit sieht ganz anders aus. Er hat Mitgefühl mit dieser Frau und er sagt, okay, wer von euch ohne Sünde ist, der kann werfen. Das ist Tzedaka bei Gott, Gerechtigkeit. Und es ist fatal, wenn wir behaupten zu lieben, aber mitfühlende Gerechtigkeit blenden wir aus. Dann ist Liebe nicht mehr Liebe. Das ist zum Beispiel total leicht von hier vorne zu sagen, ich liebe euch alle. Und es ist was ganz anderes, den zu lieben, der dir irgendwo auf der Straße begegnet und der nicht gut riecht. Oder der dir nicht sympathisch ist. Bei diesen Arthur-Typen, ja, da hört die Liebe auf. Gottes Liebe fängt aber oft genau da an. Mitfühlende Gerechtigkeit bei denen, mit denen diese Welt ungerecht umgeht. Okay, zur Wahrheit. Das hebräische Wort für Wahrheit heißt Emunah. Und die Bibel übersetzt es gar nicht überall mit Wahrheit, sondern manchmal auch mit Treue. Das ist nämlich ein Problem. Dieses Wort hat beide Bedeutungen, Wahrheit und Treue. Und für den hebräisch denkenden Menschen gehört dieses beide unheimlich zusammen. Wir verstehen unter Wahrheit oft einfach bloße Ehrlichkeit. Das wäre der Pickel, ne? Und jemand sagt mir, wie es ist. Also siehst nicht gut aus heute. Das ist die Wahrheit. Tut mir leid. Ja? Das wäre unser Verständnis von Wahrheit. Einfach Ehrlichkeit. Gottes Wahrheit ist eigentlich mehr. Es ist Verlässlichkeit. Treue steckt da nämlich mit drin. Also Gott geht in seiner Liebe echt und ehrlich mit uns um. Und manchmal ist das hart. Aber wenn er echt und ehrlich, wenn er wahr mit uns ist, dann ist er der auf meiner Seite steht, mir die Hand auf die Schulter legt und sagt, und ich werde treu zu dir stehen. Und das ist überhaupt der Grund, warum ich seine Wahrheit hören kann. Weil ich weiß, dieser Gott ist verlässlich. Der knallt mir nicht die Wahrheit um die Ohren. Der ist für mich, der ist mir treu. Und Liebe, wenn wir diese Verlässlichkeit, die Wahrheit, wenn wir das ausblenden, Liebe ohne Wahrheit, Liebe ohne Verlässlichkeit, das ist Heuchelei. Das ist Heuchelei. Wir meinen manchmal, das wäre Liebe, wenn wir so tun, als ob. Liebe ohne Wahrheit ist Heuchelei. Und das letzte Wort, Gnade, Chesed steht da. Das kann eigentlich nur ein Schweizer wirklich aussprechen. Damit haben wir am wenigsten Probleme. Ne? Liebe, Gnade, das passt zusammen. Aber diesen Begriff machen wir eigentlich auch viel kleiner, als er ist. Für uns ist Gnade, wenn man jemanden vergibt und nicht anrechnet, was er getan hat. Das ist Gnade. Für Gott ist Gnade viel mehr als Vergebung. Gnade heißt, ich nehme diesen Mensch, so wie er ist, komplett und total und bedingungslos an. Also eine ganz tiefe Annahme. Wenn Gott dir gnädig ist, dann drückt er nicht die Augen zu, sondern dann ist er dir vollkommen zugewandt. Dann liebt er dich total. Dann nimmt er dich so an, wie du bist. So, das ist Gottes Liebe. Und zwar immer alle drei zusammen. Eins davon ausblenden, macht das Bild von Gottes Liebe schief. Erst alle drei Farben ergeben das Licht. Okay, also alle noch mehr Komplementärfarben geben das Licht. Ne? Bei Gott, diese drei Farben ergeben Gottes Liebe. Das ist wahre Liebe. Jetzt merkt ihr erst, was für ein Anspruch da drin steckt, wenn Johannes sagt, liebt. Dann können wir uns nicht eins von denen aussuchen. Liebt. Wie in aller Welt soll das gehen, dass wir einander mit dieser Liebe lieben. Dass Gott uns so liebt, das ist ja irgendwie eine angenehme Sache. Aber wie gehen wir mit dem Anspruch um, dass wir so lieben sollen? Wie geht das überhaupt? Und jetzt komme ich zu den zwei nächsten Punkten, die das beschreiben. Das sind drei Punkte, glaube ich. Das Agape-Prinzip, wieder ein Begriff, jetzt ein griechischer Begriff. Agape ist das biblische Wort für Liebe einfach. Und es beschreibt, wie Liebe funktioniert. Und wir haben ja in der Regel folgende Vorstellung von Liebe, vom Entstehen von Liebe. Wenn Liebe entsteht, dann stehen am Anfang eigentlich immer die Gefühle. Liebevolle Gefühle. Ja, also Micha, der hier eben Gitarre gespielt hat, ja, ich könnte jetzt sagen, oh, der Junge ist mir sympathisch. Wenn das so ist, dann entsteht daraus ein liebevoller Gedanke. Ich könnte eigentlich nachher hingehen und ihm sagen, hey, du hast gut Gitarre gespielt. Fand ich gut. Und aus dem Gedanken, das zu tun, entsteht die Tat. Ich tue es tatsächlich. Und er fühlt sich irgendwie ein bisschen mehr geliebt. Ja, also so ist unsere Reihenfolge, wie Liebe entsteht. Gefühle müssen am Anfang sein, dann kommen Gedanken und dann Taten. Und wenn die Gefühle irgendwann sterben, dann denken wir auch nicht mehr so, dann können wir schon gar nicht mehr so handeln. So sehen wir Liebe. Die Bibel kennt diese Liebe übrigens auch. Sie nennt sie Eros. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen schräg und schauerlich, wenn ihr jetzt an Micha und mich denkt, ja. Aber in einem anderen Zusammenhang kennt ihr das, Eros. Und das ist genau diese Liebe, die entsteht. Wenn Leute Gefühle füreinander haben, Gedanken entwickeln, naja, und dann kommen die Taten, ne? Also Liebe ausgelöst durch das Gefühl. Das ist Eros. Nur das Konzept von Gottes Liebe sieht völlig anders aus. So werden wir die, die uns unsympathisch sind, nie lieben. Ja, Arthur kann man so nicht lieben. Carrie schon eher. Sie ist irgendwie hübsch wenigstens, auch wenn sie zickig sein kann. Und Doug, okay, der kann knuffig sein. Ne? Also man kann für ihn liebevolle Gefühle entwickeln. Einen Arthur wird man so nie lieben können. Das ist das Problem, dass wir diesen Konzept versuchen zu lieben. Das Agape-Konzept sieht anders aus. Bei Gott kommen am Anfang die Gedanken. Liebevolle Gedanken. Also, Micha ist mir eigentlich unsympathisch. Aber ich weiß, Gott liebt ihn. Also denke ich liebevolle Gedanken über ihn. Ich entscheide mich dafür. Ich will Micha lieben. Ja, also entstehen aus den Gedanken die Taten. Vor den Gefühlen. Ich gehe hin und ich danke ihm fürs Gitarrespielen und sage, hey, gar nicht schlecht für jemanden wie dich. So, ja. Also mit dem kaputten Fuß, so, ne? Und wenn es gut geht, entstehen daraus die Gefühle. Ich finde ihn nachher gar nicht mehr so unsympathisch, weil vielleicht fand er das nett und sagt irgendwas zu mir, so nach dem Motto, hey, die Predigt war auch nicht so mies für jemanden wie dich. Und schon kommen wir uns näher. Das ist das Prinzip von Gottes Liebe. Erst der Gedanke, dann die Tat. Und das Gefühl ist zuletzt und nicht das Entscheidende. Diese Liebe wird Agape genannt. Bedingungslose Liebe eben. Bedingungslose Liebe. Und das Objekt der Liebe, also Micha, muss nicht erst liebenswert werden, um geliebt zu werden. Oder besser, er ist liebenswert, einfach nur, weil er da ist. Sorry, dass ich dich hier dauernd missbrauche als Beispiel. Du bist nur aus Liebe, echt für einen guten Zweck. Ich höre jetzt auch auf damit. So hat uns Gott geliebt. Mit dieser Liebe. So hat uns Gott geliebt. Johannes sagt in Vers 10, das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Also wir waren keine sympathischen Kerle. Schuld, nennt er hier. Das war eigentlich das, was uns kennzeichnete. Wenn Gott uns anschaut, dann fiel ihm die Schuld, die zwischen uns und ihm steht, die fiel ihm ins Auge. Wir waren es nicht, die Gott liebten. Ja, aber er hatte liebevolle Gedanken über uns, von Anfang an. Und daraus wurden Taten. Johannes beschreibt hier, dass Jesus kam, um für unsere Schuld zu sterben. Um es möglich zu machen, dass auch die Gefühle wieder entstehen. Zwischen uns und Gott. Aber Gottes Gefühle standen nicht am Anfang. Gottes Gedanken standen am Anfang. Und dann seine Tat. So, wir haben eigentlich immer noch nicht beantwortet, wie geht das zu lieben? Wir haben jetzt verstanden, okay, so klappt es, wenn Gott uns liebt. Aber wie kann man das untere Konzept, als Mensch leben? Ist es möglich? Schaffen wir das? Darum der fünfte Punkt. Nicht Sonne, sondern Mond, habe ich den genannt. Denn etwas, das man leicht missverstanden verstehen kann hierbei ist, wenn Liebe Licht ist, dann sollen wir jetzt zu Lichtquellen werden. Ne? Dann sollen wir also Liebe produzieren. Wo keine ist, sollen wir welche produzieren. Durch unsere Gedanken, dann die Taten. Probiert es aus. Ihr werdet bald scheitern. Es wird beim Versuch bleiben. Leider sind wir nicht wie Gott, der Liebe produzieren kann. Als Lichtquelle. Gott ist die Lichtquelle. Er ist sozusagen die Sonne. Und wir müssen uns merken, die Sonne müssen wir nie werden. Können wir auch nicht. Aber unsere Aufgabe ist, Mond zu sein. Und ein Mond, wenn er gut drauf ist, also wenn er voll ist, also Vollmond, wenn man das aus dem Zusammenhang zitiert, dann kann man jemanden fertig machen. Ja? Also der Mond, wenn er gut drauf ist, der Vollmond, kann eine Nacht ziemlich hell machen. Aber das, was wir Mondlicht nennen, ist Sonnenlicht. Es ist nicht sein Licht, er reflektiert es nur. Und das ist unsere einzige Chance, Gottes Liebe, so wie er uns liebt, aufzunehmen und weiterzugeben. Wie ein Mond, wie ein Spiegel. Johannes sagt, ich lese mal Vers 11, ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, das ist die Voraussetzung, dann müssen wir einander lieben. Oder Vers 19, was jetzt nicht im Text steht, sondern später, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Deshalb kann er auch sagen, wer liebt, der kennt Gott. Wer liebt, kennt Gott, denn er spiegelt das Licht weiter. Wer leuchtet, kennt die Sonne. Und lieben kannst du nur, wenn du vorher empfangen hast. Und vielleicht sollte man wichtiger sagen, lieben kannst du nur, wenn du empfängst, in dem Moment. Also nicht, wenn du irgendwann mal geliebt wurdest genug, dann kannst du auch irgendwann mal diese Liebe weitergeben, sondern beim Mond ist es in dem Moment, wo er angestrahlt wird, gibt er weiter. Jetzt bekommst du Gottes Liebe, jetzt kannst du die weitergeben. Also unsere Aufgabe ist eigentlich, uns Gott zuzuwenden, dem Licht, und es dann sofort weiterzugeben. Bei allen Anregungen, die ihr die nächsten Wochen bekommt, wie das also praktisch gehen kann, was können wir tun, um Gottes Liebe weiterzugeben? Behaltet das im Kopf, dass ihr nie Lichtquelle werden sollt, sondern nur, dass ihr nie besser darin werdet, Liebe zu produzieren, sondern besser darin werdet, Liebe wiederzuspiegeln. Darin allerdings kann man besser werden. So, letzter Punkt, Liebe machen. Ich habe gerade schon im Prinzip gesagt, dass das nicht geht. Also jedenfalls nicht in dem Sinne, in dem ich das meine. Ja? Liebe, wir können Liebe nicht produzieren, machen. Aber ich möchte zum Schluss noch sagen, es ist auch nicht besonders schwer, Liebe in dieser Welt entstehen zu lassen. Wir haben gesagt, Liebe ist wie Licht. Und in dieser Welt ist es grausam dunkel. Und vielleicht ist es in deinem Herz ziemlich dunkel. Du siehst da nicht viel von Liebe, Liebesfähigkeit. Und du könntest sagen, es ist alles so erdrückend dunkel, ich resigniere, wie soll ich als kleines Licht diese Welt heller machen? Aber das stimmt nicht. Dieser Gedanke stimmt nicht. Und deswegen brauche ich es mal ganz dunkel hier drin. Für den Moment. So richtig dunkel. Noch dunkler. Der Beamer ging dann auch noch aus. Ja, so. Das ist Dunkelheit, ne? Und das hier ist ein winziges Licht. Und das Krasse am winzigen Licht finde ich, das kleinste Licht verändert den größten Raum völlig. Und was mir das deutlich macht, Dunkelheit an sich hat keine Kraft. Licht hat Kraft. Du kannst das kleinste bisschen Licht nehmen und die größte Menge Dunkelheit dazu tun, die Dunkelheit wird das Licht nicht verlöschen können. Andersrum aber schon. Licht hat Kraft. Dunkelheit ist also auch nicht das Gegenteil von Licht, sondern Dunkelheit ist nur die Abwesenheit von Licht. Und vielleicht findest du das Haarspalterei, wir können es wieder anmachen. Aber das ist entscheidend wichtig, dass das Licht die Kraft hat, Dunkelheit zu durchdringen. Auch das kleinste bisschen Licht. Das bedeutet nämlich, wenn du beginnst zu lieben, selbst wenn es winzig wenig an Liebe ist, was du geben kannst, weil du selber vielleicht nicht viel bekommen hast und nicht viel bekommst, dann wird es sofort heller. Ich weiß nicht, ob ihr schon bemerkt habt, was ein Lächeln anrichten kann. Wie viel ein Lächeln Dunkelheit hell machen kann. Heller wenigstens. Nur eine einzige liebevolle Geste. Und ich finde, das kann ich. Das bisschen Liebe, was ich kriege, weiterspiegeln, das kann ich. Und du verlierst nichts dabei. Also, ja, der Mond, indem er das Licht weiterspiegelt, hört nicht auf zu scheinen. Liebe ist nicht etwas, was, wenn man es abgibt, verliert. Bei einer Lampe ist es anders. Dieses Feuerzeug ist auch anders. Es wird, je mehr es abgibt, desto kleiner. Aber Liebe... Bei der Liebe ist anders. Also je mehr Liebe du in die Dunkelheit sendest, desto mehr Licht wird entstehen. Liebe ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es verschwendet. Und das bisschen Licht, was du in die Dunkelheit gibst, wird fast immer Liebe erzeugen. Nicht immer, ich weiß es. Aber sehr oft wird es zurückgespiegelt von einem anderen. Und du selbst wirst wieder davon erfüllt werden. Also insofern, man kann Liebe natürlich letztlich nicht machen, das kann nur Gott. Aber wir können Liebe vervielfältigen. Wir können machen, dass es in dieser Welt heller wird. Wir können machen, dass Gottes Liebe erfahrbar wird, wenn wir sie weiterspiegeln. Und wir können das auch verhindern. In dieser Macht stehen wir. Okay. Es wird nie so funktionieren, dass du dich von Gottes Liebe füllen lässt, bis du randvoll bist und irgendwann gibst du mal weiter. Und es wird immer so funktionieren, dass du Liebe, die du bekommst, gleich weitergibst. Gottes Liebe erfährst du nämlich erst dann, wenn du sie weitergibst. und sei sie noch so klein, die Liebe, die du hast. Johannes sagt es so, und darum komme ich zum Schluss. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben, wenn wir einfach damit anfangen, lebt Gott in uns. Das macht Gott erfahrbar. Dann hat seine Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Amen.